thank you for all the.
Vielen Dank für die Vorträge und dass ihr hier über eure Forschung gesprochen habt, über eure Untersuchungen und die Bilder gezeigt haben. Und sie bereichern die Gespräche, die wir vor dem Hintergrund der Ausstellung Parapolitics haben. Es ist ein Privileg, dass ihr hier seid. Es ist toll, dass ihr gekommen seid nach Berlin, um mit uns zu sprechen. Also, ich möchte noch etwas Ironisches sagen, Teil der Geschichte. Wir sitzen auf Eames Stühlen, deswegen möchte ich Alex die erste Frage sprechen, weil du die US-Designer erwähnt hast, die das Design über Messen und Ausstellungen in Indien oder in Tokio und in anderen Orten der Welt bekannt gemacht haben. Wir sitzen hier auf Eames sitzen. Als weiteres konkretes Beispiel der Geschichte des Kalten Krieges, das Haus der Kulturen der Welt, das wurde ja schon erwähnt, von 57 war das Haus der Kulturen der Welt oder dieses Gebäude ein Geschenk der US-Regierung an die Stadt Berlin. Und etwas, was im Kalten Krieg von der US-Politik zum Ausdruck gebracht wurde, war die apolitische Dimension des Programms. Sie haben diese ganzen Kulturaustausch durch Ausstellungen und Messen gefördert und haben mir gesagt, das sei ein nicht politisches Projekt sein. Ich habe in meinem Vortrag soweit die Ausstellung Antagonisms, die vom CCF organisiert wurde, und wie Antagonismus, dieser Begriff, oder für mich hört sich das sehr politisch an, über Konflikt, Konfrontation, Kämpfe, wird hier evoziert von Herbert Reed, einer der Kunsthistoriker, die an dieser Ausstellung beteiligt waren, bedeutet, dass das der unbewusste Kampf mit der Territorialität der Künste und die Definition dessen, was sie mit Alfred Barthes vorgeschlagen haben, dass der Ausdruck der Künste war ein Ausdruck ihrer Individualität und sie waren frei, diese Individualität zum Ausdruck zu bringen. Also Freiheit wurde hier ganz individuell definiert, ohne Kontext, ohne die soziale Dimension, die wir diskutiert haben, zum Beispiel in dem kritischen Ansatz von Meir Shabira, dem kritischen Kunsthistoriker. Und ich möchte zuerst einmal mit Alexander anfangen, die Tänzlerin auf dem Bett. Und wir hatten hier die Bilder, die gezeigt haben, welche Rolle sie gespielt hat in diesem Kulturaustausch. Und es ist dieses sogenannte apolitische Programm und die Diskussion, die es für uns so wichtig war, um die Autonomie der Künstler, der Intellektuellen zu autonomieren versus der Instrumentalisierung. Danke, das ist eine weitreichende Frage. Ich wollte eigentlich in meiner Rede den Titel geben, wie Chantal Angst vor der Kamera bekam. Und sie hat sich total zurückgezogen und als sie gestorben ist, wusste eigentlich niemand, dass sie gestorben ist. Und es gab in Indien keine Todesanzeige in den Zeitungen, also es ist völlig ignoriert gestorben. Und jetzt ist das, was sie gelassen hat, zu Shantahu reduziert. Und wenn man das heute zeigen würde, dann würde darüber gelacht werden. Und dieses Detail fand ich doch sehr bezeichnend. Um die Frage zur Beantwortung über den Eames-Stuhl und die Politik der Ausstellung in Indien und es gab natürlich eine implizite Politik hier und zwar sehr stark und im Interesse oder die Interessen der Beziehung zwischen USA und Indien in den 50er Jahren wurden hier wieder gespiegelt. Das bezieht sich auf den ersten und zweiten Fünfjahresplan. Und die Ausstellung fand genau dazwischen statt. Und es gab hier zwei ökonomische Möglichkeiten für Indien damals. Das eine war eine schnelle Industrialisierung. Darum ging es im ersten Fünfjahresplan. Und das führte dazu sehr viel Unzufriedenheit, wie der erste Plan umgesetzt worden war. Und Joe Matta, der US-Botschafter, der hier ausgewählt wurde, weil er eine andere Rolle im indischen Establishment hatte, Und deswegen konzentrierte sich die Ausstellung auf anonyme Objekte, nämlich Textilien. Und was hier gefördert wird als die Idee von Indien, als nicht der Raum einer Massenproduktion, sondern einer eher handwerklichen Industrie und Tourismus. Das ist ein ganz anderes Verständnis dessen, wie die indische Wirtschaft und öffentliche Zukunft aussehen sollte, was von Meta und der Ford-Stiftung und den Kuratoren vertreten wurde. Also wir haben hier eine Ausstellung, die sich an Frauen richtet und sie besteht aus anonymen, kommerziell produzierten Kunstwerken und eine Tänzerin in der Mitte, die sehr viele Kleider trägt und viel Schmuck trägt. Und sie wird als Tempeltänzerin vorgestellt in dieser komischen Art und Weise, dass sie hier eine angeblich antike Tradition darstellen wird. Das ist natürlich auch sehr politisch. Aber in Bezug auf das, was Eames gemacht hat, ist wichtig zu wissen, dass diese Ausstellung der Anfang von Eames' Beschäftigung mit Indien war. Ne? War der erste Kontakt von Eames mit Indien. Gerard ist dann auch einige Male nach Indien gereist in der Vorbereitung dieser Ausstellung. Aber für Designer wird Gerard und Eames, was sie in der indischen Textilindustrie gesehen haben, war eine Vision eines anonymen und kommerziellen öffentlichen Kunstform. Und das Individuelle ist hier nicht mehr wichtig, diese ornamentalen Aspekte der Textile. Und hier kommt die Living Art an, wie Raga zum Beispiel eingeführt wird. Ich habe darüber etwas geschrieben. Und Raga wird auch konstruiert in den 50er Jahren in den Medien in den USA als eine Auslotung der inneren Erfahrung. Also das Individuelle und das Neo-Vedantische, dieser Kern der performativen Kunst in Indien ist hier sehr wichtig. Und so validiert oder zeigt diese Ausstellung eine Vision von Indien, in dem dieses Kunsthandwerk ausgestellt wird, nicht als eine sich industrialisierende Nation. Und innerhalb dieses Settings haben wir diese kommerzielle Textilkunst und dann die ästhetische Interiorität, die sich selbst darstellt unter Verwendung dieser Objekte oder der Objekte. Sehr interessant. Ich möchte das auch in einem Foyer des HKWs haben wir mit Nida die erste Konferenz über die erste Konferenz vom CCF in Indien gesagt. Und der Präsident der Sozialistischen Partei in Indien war ein Ehrenmitglied des CCFs. Und bei dieser Konferenz hat er teilgenommen und es war für die Mitglieder von CCF war das ein Erfolg, den Präsidenten der Sozialistischen Partei bei der Konferenz und nicht bei der Weltfriedenskonferenz zu haben, die einige Monate vorher stattgefunden hatte, da Nehru Neutralität oder Indien neutral erklärt hatte in beiden Konferenzen und dass sie nicht in der Hauptstadt Indiens stattfinden sollten, weil die Regierung sich nicht der einen oder anderen Seite vorzugeben wollte. Und Narayanan hat das Programm des CCF umgesetzt und war ein Mitglied. Und er war sehr kritisch. Er sagte bei der Konferenz, dass es lächerlich sei, über kulturelle Freiheit zu sprechen, wenn wir nicht zuerst einmal über Alphabetisierung, erschwinglichen Wohnraum sprechen und das alles verhandelt werden muss und die eigene politische Agenda wurde verhandelt, und so, dass sie sich dem Westen näher fühlten als der kommunistischen Konferenzen zum Beispiel. Und das heißt das, was
deswegen ist ja auch Eames nach Indien gekommen und da ging es ja eben mehr um Allgemeines und nicht um individuellen Genius. Ja, vielleicht gibt es ja auch Fragen vom Publikum direkt eingespeist in diese Diskussion, dann möchten wir Sie gerne hier einbinden. Ich frage mich, ob man die kolonialen Politiken da eingebunden hat. Da ging es ja auch immer um das Handwerkszeug im Gegensatz zur bildenden Kunst. Also Sie meinen jetzt die Amerikaner? Ich glaube, Eames hatte jetzt keinen Hintergrund in Indien vor dieser Show. Wir haben von Meta gehört und das ist Arbeit, das ist eine Studie gewesen, die jetzt erst jüngst erschienen ist. Davor war das nicht klar, ist aber ein wichtiger Teil dieser Geschichte und hat auch zu tun mit der Wiederbelebung des indischen Tanzes in der Kolonialzeit, die Neuerfindung dieses Tanzes und die Bildung im Bereich kolonialer Kunst. War auch grundlegenden Diskussionen unterworfen, aber man meinte, dass auch dies im Grunde genommen nicht in den Bereich der bildenden Künste gehörte, sondern eben zum Handwerk eher oder Kunsthandwerk gezählt werden sollte. Es ist aber interessant, um die Jahrhundertwende geschieht eine Neubewertung in dieser Dichotomie und das Ganze wird ins Gegenteil verkehrt durch Persönlichkeiten, die sich hierzu äußern und das heißt, ja, okay, bildende Kunst, das haben wir nicht, das ist eine entfremdete Gestaltung, etwas Fremdes, das wir nicht übernehmen. Und die wahre indische Geisteshaltung wird anders ausgedrückt, und zwar durch eine handwerkliche Gestaltung, eine kunstgewerbliche Gestaltung. Und da kommt etwas Neues, was entsteht, und diese Praxis ist innovativ. Und als die Mogule sozusagen diese Idee der bildenden Künste nach Indien brachten, sei das ein Ausdruck der Dekadenz gewesen. Und jetzt heißt es, nein, das müssen wir jetzt diese Idee ad acta legen, dass man sozusagen bildende Kunst hier wiederholen sollte, dass dies ein Ziel ist, irgendein Bild, was dann gezeichnet wird. Nein, diese Debatte hatte einen großen Anteil an der Politik gegen den Kolonialismus auch. Insofern ist es eine anhaltende Diskussion gewesen. Und ich weiß nicht, ob Eames in diesen Rahmen gehört, beziehungsweise hier zu oder hier verortet werden könnte. Wir haben von John Cage gehört, von Eames und so weiter. Das ist in diesem Rahmen einzubinden. Aber es ist auf jeden Fall eine Diskussion, die hitzig geführt wurde und sehr wichtig war. Ich glaube, hier gibt es eine andere Frage, die damit im Zusammenhang steht. Eine Frage an Claire Davis. Sie haben von dem Thema gesprochen, es angedeutet, aber nicht explizit ausgeführt. Dass nämlich in dem Projekt der Stiftung von Abby Gray man sich auf den Universalismus bezieht. Sozusagen ein Pantheon von Kunstpraktiken wird hier etabliert. Das ist ein Projekt der politischen Legitimierung des Schah-Regimes. Das war ein interessanter Punkt, den Sie da gemacht haben. Vor allem die Objekte aus dem südlichen oder aus Südteheran. Dass sie vielleicht kodiert sind. Vielleicht auch eine Unterdrückung des sozialistischen Kampfes darstellen. Also das ist eine Frage. Oder mir ist auch der Gedanke gekommen, als ich Sie reden hörte, dass der Universalismus oder ein Aspekt davon der Humanismus ist, aber der ist eigentlich nicht so besprochen worden in den letzten zwei Tagen. Aber in diesen Kunstprojekten versucht man ja mal politische, ja, fragwürdige politische Projekte zu legitimieren. Aber im Kontext einer Privatstiftung scheint es mir so zu sein, dass dies nicht explizit war. Es gab jetzt keine Direktive seitens des Außenministeriums gegenüber Abby Reed Gray und ihrer Sammlung. So scheint es. Vielleicht können Sie sagen, wie diese nicht gerichtete Führung aber vielleicht doch etwas bewirkt hat, und etwas bewirkt hat, was zur Legitimierung des Schah-Regimes geführt hat. Danke für die Frage. Bei der ersten Frage, da müssen wir ganz klar sein. Ich glaube nicht, dass der Künstler, die Sakharari-Künstler aus Südtiran, dass sie die Absicht hatten, ein politisch subversives Element einzubauen in ihre Kunst. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Vielleicht hat es auch eigentlich einen ganz anderen Effekt, nämlich eine Depolitisierung dieses Raums. Und man hat diesen Raum vielleicht als Anhang zum traditionellen Raum gesehen. Und Moderne und Tradition, hier wurde eine Brücke gebaut. Es gab Künstler, also wie Majani, vor diesen anderen Süd-Teheran-Künstlern. Und hier gab es einen ganz anderen Ansatz, einen gegensätzlichen Ansatz. Er war sehr aktiv engagiert in Anti-Schah-Bewegungen. Und er hat diese Dinge im Grunde in seine Werke eingebaut. Das war etwas, womit er sich politisch engagiert hat und identifiziert hat. Die herrschende Geschichte in Bezug auf die iranische Kunst bezieht sich auf die Sakharani-Gruppe. Ich glaube, das ist kein Zufall, denn die Unterstützungsstruktur für die Unterstützung der iranischen Kunst dieser Zeit und auch heute, glaube ich, bezieht sich eben auf diese Gruppe, weil das tatsächlich auch eine sehr starke Gruppe war in Bezug auf die Qualität, aber auch, glaube ich, weil es sozusagen mit der Diaspora der Iraner einhergeht, die nach der Revolution das Land verlassen haben. Also Sie können sich damit identifizieren in Bezug auf Ihre zweite Frage und das Interesse des Außenministeriums. Ich habe noch nicht alles aus dem Archiv mir anschauen können, aber was ich gesehen habe, da scheint mir klar zu sein, dass es eine Grauzone vielleicht gibt. Und ich kann hier nur spekulieren, aber ich glaube, dass Sie, Abby Reed Gray, ja sehr oft in dieser Region waren, nicht nur Iran, Irak, Türkei, Pakistan. Aber die USAI-Präsenz dort hat ihr einen Kanal geöffnet, sozusagen eine Tür wurde geöffnet. Und das macht dann auch Sinn, dass man sozusagen durch diese Tür hindurchgeht, dass man diese Möglichkeit ergreift. Also sie kommt an den Tisch sozusagen und dann heißt es, oh, wir haben ja diese Netzwerke, wir haben das Geld. Ja, und darauf baut man dann auf. Da gibt es noch eine Frage. Eine Frage nochmal an Claire. Sie haben das geistige Pop-Art hier genannt. Vielleicht kann man von Fetischismus sprechen. Marx hat auch von der spirituellen Dimension des Kapitalismus gesprochen, wie die Shopping Mall sozusagen unsere Moschee ist und was unser Heiligstes ist, welches wir weihen. Also die Konsum zum Beispiel. Wie hat man sich vorgestellt, diese Verbindung zwischen dem Heiligen, der heiligen islamischen Kunst, so wie sie konsumiert wird und in der iranischen Kultur wertgeschätzt wird, und dann dem Fetischismus des Kapitalismus oder des Westens? Wie hat man sich das vorgestellt? Vielleicht könnten Sie dazu noch ein bisschen was ausführen. Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich habe das nur so angeschnitten ein wenig. Ich möchte jetzt nicht im Namen der Künstler sprechen, aber vielleicht kann man Dibas Vorschlag von Pop Art aufgreifen. Man kann zum Beispiel schauen und fragen, was kann das eigentlich bedeuten? Bei Tanavoli wissen wir, er unterscheidet zwischen dem traditionellen und dem religiösen Volksmaterial oder Folkmaterial aus Teheran. Das kann man sammeln. Und dann die westlichen Importe der neuen Dinge, die aus dem Westen kommen, die Waren, das, was man kaufen kann im Laden. Und diese beiden Dinge hat er zusammengeführt. Als er sagt, das widerspiegelt, was Diva sagte, meint er vielleicht, dass es eine Analogie gibt zwischen der materiellen Kultur, die sie umgibt, als Form, als Warenform, und dann dem, was zum Beispiel in den USA oder anderswo als Ware bezeichnet wird. Diese Talismane werden vielleicht herangezogen von diesen Künstlern als Ware, also als Abbild vielleicht, als Platzhalter, und dies vor dem Hintergrund einer Kultur der Religion oder einer religiös geprägten Kultur, die immer über das hinausgeht, was die Religion bedeutet, immer auch etwas unorthodox ist, auch immer etwas verdächtig gegenüber einer orthodoxen Position. Und das ist sicherlich eine Argumentation, die erstmal noch ausgearbeitet werden muss. Deswegen ist es zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich bin nicht sicher, ob diese Analogie herstellen zwischen der westlichen Ware und einem Talisman oder ob man das hier vielleicht auch noch komplizierter betrachtet oder komplexer. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, das weiter zu beleuchten. Und Natascha, es war ja fantastisch bei dieser, was wir gehört haben von dem Museum in Zagreb, die Ausstellung 57, von der wir gehört haben. Und gerade in Bezug auf die Reproduktion, die Kopie, da haben wir ja drüber gesprochen. Wir haben hier die Reproduktion der Reproduktion und auch Alfred Barr hat eine Reproduktion ausgestellt, um das Narrativ praktisch auszubauen, was zum Kanon der Moderne geworden ist. Es ging um verschiedene Stile, die in Richtung Abstraktion führten. Und 1964, als der CCFF praktisch hier ein Festival eröffnete, wurde der Einfluss afrikanischer Kultur auf die westliche Kulturproduktion dargestellt und die ursprüngliche Umgang der Moderne, Ursprung der Moderne, das wurde eröffnet. Und es hieß, dass in dieser Ausstellung zur Schau gestellt werden sollte, wie groß dieser Einfluss praktisch geworden ist. Und Rockefeller Foundation sagt, nein, sehr schwer, Nein zu sagen. Aber wir können das in dieser Ausstellung jetzt nicht einbinden, aber wir bieten etwas anderes an. Das war ein Brief, ein Schreiben, was verfasst wurde, wurde nie beantwortet. Es geht eben um diesen grundsätzlichen Stellenwert dieser Reproduktion. Die Sozialisierung der Kopie, die interessiert uns. Und in der Konferenz, wo wir ja die Ausstellung als Medium diskutieren, würde mich interessieren, was Sie hierzu sagen. Also die tatsächliche Reproduktion ist immer natürlich sehr wichtig und wie diese Reproduktion dann auch genutzt wird. Ich habe kurz erwähnt, zu der Zeit, als diese Ausstellung zirkulierte, nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Städten, haben viele Leute diese Ausstellung gesehen in den 50er Jahren. Es kamen viele. Und vielleicht, weil es eine Zeit war, in der die Abstraktion im Design eigentlich in das alltägliche Leben überging und Eingang fand. Der Gedanke der Abstraktion oder das Verhältnis Abstraktion-Moderne stand zur Debatte. Und natürlich ging es hier auch um Copyrights. Es hatte was damit zu tun, dass man Reproduktionen vorhielt. Also, und Denis René wurde als Anleihe genommen. Und ich denke, es wurde etwas, was relevant wurde oder war damals für den Betrachter. Es war so schick und es war so ein Beispiel für eine Änderung im Lebensstil. Aber dahinter standen sehr ernste Bemühungen vieler Seiten der Gesellschaft insgesamt, weil die Ausstellung als didaktisches Mittel konzipiert war. Das war ein, ja, natürlich ein landwirtschaftlich geprägtes Land und die Menschen haben versucht, diesen Prozess der industriellen Modernisierung nachzuvollziehen und ihn zu lernen. Also es ist anders als die anderen Ausstellungen, die ich genannt habe. Es ging hier mehr um die Bildung, um die Schulung, wie man ein modernes sozialistisches Leben führen kann. Und die Abstraktion hat eine Rolle dabei gespielt mit dem Widerstand zunächst einmal, aber dann hingehend oder über 50er, 60er Jahre hin zur Abstraktion.
Es war nur ein Gedanke, der mir kam am Ende von Claires Vortrag. Und Ich bin sicher, dass du das nicht so meintest, aber es ist ganz interessant, dass ich so verstanden habe, als du gesagt hast, dass die Abstraktion es ermöglicht hat, mit einem Inhalt zu behandeln, der sonst nicht erlaubt, was sonst nicht erlaubt gewesen wäre. Und dass das ein Beweis sei, dass die Abstraktion befreiend wirkt. Das war nur ein Gedanke, der aus dem, was ich mit Natascha während der Pause besprochen habe, vielleicht das Projekt ist es jetzt zu trennen, Abstraktion von das, diesen Begriff der Abstraktion und den Begriff der Freiheit wieder zurückzugewinnen, die okkupiert worden sind. Und das ist auch eine Frage, die sich bezieht auf das, was Pasel sagte, der lange Weg zur Abstraktion hin, aber auch der lange Marsch zu der Abstraktion als Totalität, als Universalismus. Ich weiß nicht, ob das von euch allen geteilt wird, aber das war nur ein Gedanke, der mir gekommen ist. Was ich interessant hier finde und in eigentlich allen Fällen dieser Periode im Mittleren Osten und der arabischen Welt ist, dass die Künstler wirklich taktisch agieren mit dem Wissen, dass sie multiple Betrachter haben und es gibt unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Lese- und Sichtweisen und es steht so viel auf dem Spiel. Wenn man irgendwas falsch macht, kann man im Gefängnis landen. Und diese Frage der Zensur und es gibt natürlich diese implizierte Sorge um die Zensur und die Dinge unsichtbar zu machen, aber einer der Ansätze, die die Künstler gewählt haben, war die Sichtbarkeit und Lesbarkeit zu wählen als eine Möglichkeit, das reinzuschmuggeln, was durch die Lesbarkeit anderer Teile der Arbeit, also die Rückseite zu nehmen, der Sichtbarkeit und der Lesbarkeit zu wählen. Und das sehen wir immer wieder. Und es ist faszinierend, das zu beobachten und kompliziert, dieses Binäre in so vielerlei Hinsicht. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass die Abstraktion legitimiert wurde durch Tradition. Und wenn man das durch diese Legitimisierungsbrille sehen möchte, und das sind auch die Möglichkeiten, das zu verstehen. Und das erinnert mich auch an die Arbeiten von Jarvis Albers in Mexiko und wie Albers in der Abstraktion beeinflusst war durch die mexikanischen Tempel. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe auch noch eine Frage an Claire Davis und ich wollte fragen, was war die Rezeption dieser Künstler in der Zeit? War das nur die offizielle Linie oder gab es auch unabhängige Sichten und Betrachtungsweisen? Und eine weitere Frage, was ist die Position des zeitgenössischen Kunstkanons in den Vereinigten Staaten, der westlichen Hemisphäre? Vielen Dank für die Frage. Ich habe Erwähnung gefunden von Ausstellungsbesuchern in Teheran damals. Und ich glaube, es gab ein Empfinden von Schock, was ist das und so weiter. Aber es gab gleichzeitig auch sehr viel Dynamik und enorme Anreiz, finanzielle Anreiz. Sie wurden gesammelt von den Menschen in der Nähe oder nahe zu dem Herrscherhaus und die Kaiserin hat Künstlerinnen gefördert, dass sie ernst genommen werden und mehr Künstlerinnen und mehr Frauen sich künstlerisch betätigen. Ich müsste das noch weiter erforschen, aber es gibt viele kleine Galerien in den späten 50er Jahren und frühen 60er Jahren und Das ist nicht nur eine Geschichte des Kerns und allen anderen. Es gibt einen gewissen grauen Raum, den sie managen können. Und das ist ganz spannend zu sehen. Und ihr Standing heute, sie sind die teuersten und nachgefragtesten Künstler oder Kunstwerke. Und ich würde sagen, aus dieser frühen Zeit, als Abby Gray sie gesammelt hat und die Idee von Sakahani, diese Werke sind vor allen Dingen sehr nachgefragt. Und außerhalb des Irans spielen sie auch eine prominente Rolle. Und meine eine Position bei der Met, das ist keine Institution, die über die zeitgenössische moderne Kunst im Iran in großem Maßstab nachgedacht hätte. Und es ist faszinierend zu sehen, was meine aktuelle Aufgabe ist, ist, ich spiele hier wieder die Rolle einer Interpretin dieser Arbeit und sie zu positionieren in dem Kontext der Met, so dass man es verstehen kann in diesem Kontext. Und das ist nicht leicht, denn es gibt so viel Druck. Dass so viele Klischees gibt und was die Menschen über diese Arbeiten hören wollen, wenn man sagt, ja, Kalligrafie ist sehr wichtig im Iran. Ah ja, okay. Aber keine dieser Wörter auf der Leinwand bedeuten irgendwas und es hat eine andere Bedeutung. Diese Künstler wurden enorm von der Gruppe von Iranern, die in der Diaspora leben, und wenn sie ist, um zu sehen, was sich hier als neuer und erweiterter Kunstkanon entwickelt. Das ist eine offene Frage für, und wer immer von euch vier das beantworten möchte, mag das gerne tun. Es ist etwas, worüber ich schon lange nachgedacht habe, für meine eigenen Beiträge zu der Ausstellung und dass ich alles gelesen habe. Und das wurde auch in den letzten Tagen deutlich über den sozialistischen Realismus und auch über die Kunst in Jugoslawien. Und auch das, was du gesagt hast, wie man ein modernes sozialistisches Leben führen kann, was die Maßgabe dieser Ausstellung war. Und diese Frage oder meine Anmerkung hat damit zu tun, wenn die politische Effektivität der Neutralisierung oder Dekontextualisierung in diesen Ausstellungen stattfindet, wo es anscheinend keine Agenda geben soll. Sie werden so dargestellt, als ob das Teil einer humanistischen, universellen Erfahrung sei. Wir leben alle in der freien Welt versus dieser Didaktik, dieser programmatischen Konzeptionierung von Ausstellungen. Und die Frage hat zu tun mit der Effektivität dieser indirekten, impliziten Programme bei den Ausstellungen, die vom CCF gefördert wurden. Sie scheinen keine explizite Agenda zu haben. Und wenn also die Frage ist, diese diffuse Darstellung der Agenda, ob sie politisch effektiv sind versus dessen, was gesagt wird. Also wenn jemand dazu etwas sagen möchte, dann würde ich mich sehr freuen. Ich denke, wir haben ja einige dieser CCF-unterstützten, finanzierten Ausstellungen vorgestellt haben. Ist noch mal einige weitere Beispiele. Während wir die Forschung gemacht haben, haben wir diese ganzen Beispiele gefunden in den Büchern. Eine Hauptquelle war das Buch von Frances Donner Sanders. Und obwohl sie die gesamte Geschichte des Congress for Cultural Freedom, CCF, gemacht hat, ist ihr Hauptfokus Europa. Und das ist recht eurozentrisch. Und sie hat sich eigentlich nur auf die Titel der Kataloge bezogen. Und das führt zu generalisieren. Und was heißt das? Ist eine Ausstellung über den Expressionismus, obwohl es gar keine abstrakten Expressionisten oder gar nicht so viele abstrakte expressionistische Gemälde gab. Und sie sagte in ihrem Buch, dass die beste Propaganda die Propaganda war, die nicht als Propaganda gekennzeichnet war. Genauso wie du gesagt hast. Das war eine Art Formel, wie der Technical Assistant des Museums of Modern Art gesagt hat, die beste Propaganda ist, ist zu sagen, das ist die beste Kunst des 20. Jahrhunderts, also zu sagen, das sind die Meisterwerke der Kunst im 20. Jahrhundert ohne einem expliziten politischen Statement. Aber wenn man hier die Presseerklärungen sich anschaut, dann findet man zum Beispiel einen Diskurs, der uns hilft, dann die politische Agenda zu dekonstruieren. Das ist eine recht komplexe Geschichte, die wir hier feststellen, zu versuchen durch die Widersprüche. Und manchmal ist es versteckt, manchmal nicht so sehr versteckt. Möchte jemand noch was hinzufügen? Ich habe ja keine CCF-Ausstellung gezeigt, aber die Textilausstellung hatte eine implizite Agenda, denn es gab viele Presseerklärungen. Gestern haben wir schon gehört, dass zwei schon viele sind. Es gab drei oder vier bei dieser Ausstellung. Und ein dickes Buch wurde veröffentlicht. Und es wird alles in einen politischen Rahmen gestellt. Ich dachte in Bezug auf die Frage, ob das vielleicht Teil der Macht ist. Und Teil der Messe über die indische Industrie haben sie natürlich die Macht, die indische Industrie so darzustellen, wie sie es möchten. Und das zeigt natürlich die Macht und wie das Fernsehen auch das überträgt, das natürlich maßgeschneidert ist für die indischen Zuschauer. Und das wird ja gezeigt. Hier, unsere Hardware ist kompatibel mit eurer Software. Nicht vielleicht mit allen, aber wir beweisen das, indem wir das hier zeigen. Und Indien ist gezwungen, diese Rolle immer wieder zu spielen als Testfall, Proof of Concept. Ja, wir haben hier, berichten hier live aus Indien und übertragen das per Satellit. Und wenn man ein Problem wie Indien lösen kann, und das ist eine fürchterliche Idee für Indien, dass hier Indien als Testcase und als Experimentierort für die Welt benutzt wird, aber diese Positionierung Indiens als Problem, dass wenn man das Problem ändern kann, dass man jedes Problem lösen kann außerhalb der westlichen Welt, und Indien auch als der Beweis, dass man wirklich global ist. Und wir finden das auch in der Position dieser nationalistischen Ausstellung der Textilindustrie Indiens. Und das wird auch gegen das Universelle und als Tor zum Universellen dargestellt. Und wir haben hier ein Stillleben von der Punjabi, die Geschichte von Apokadova, und es wurde mit Geldmitteln von dem MoMA in Auftrag erworben, und es zeigt den Aufnahmen in Kalkutta, und das wird berichtet, und es wird immer nur in der Familie von Mann, die Produktion gemacht hat, und man dachte, und als die Menschen das im MoMA gesehen haben, haben sie gedacht, sie sehen einen Dokumentarfilm. Sie haben das völlig missverstanden. Und so wie Indien als eine Art Folie dient für den Universalismus. Und das ist recht interessant. Und das ist eine ganz sorgfältig ausgefeilte Idee über das, was Indien ist und wie die Zukunft Indiens aussieht. Ich wollte nur noch eine kurze Anekdote erzählen. Eine Propaganda, nach der du gefragt hast, in der Partisanenkunst, in Bezug auf die Partisanenkunst und auch während des Kampfes, während des Zweiten Weltkrieges, gab es schon viele Diskussionen über die Rolle der Partisanenkunst und ob diese Rolle vielleicht alleine aus dem Propaganda-Inhalt bestehen könnte. Und was Sie nicht wissen, heute habe ich diese Agitprop-Poster gesehen von Vladi Christo, aber viel Partisanenkunst war überhaupt nicht erkennbar. Es ist für niemanden verständlich von außerhalb. Es ist der Kontext, der eine Rolle spielt. Aber die Anekdote jetzt geht von Pierte. Während des Partisan-Camps, wenn sie komplizierte klassische Dramen gespielt haben, mit barocken Kostümen aufgeführt haben und die sie aus falschem Stoff gemacht haben und diese großen, recht relativ großen Produktionen haben. Das Argument war, dass direkte Propaganda niemals funktioniert. Und bei solchen Aufführungen macht es es möglich, das Unmögliche zu beschauen und sich mit dem Kampf zu befassen. Und das schafft es, die Menschen zu bewegen. Also die Frage der direkten Propaganda wird diskutiert innerhalb der Kreise, die sich über die Propaganda entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorträge, für die Diskussion. Ich möchte Ihnen allen danken und wir machen jetzt mit dem Programm weiter.